Und jetzt freue ich mich sehr, hier im Studio den Historiker Dr. Sven Lücken begrüßen zu dürfen. Dr. Lücken ist Leiter der Sammlung Militaria des Deutschen Historischen Museums Berlin. Na, dieser Thomas Pynchon hat ja zunächst Physik studiert und ab 1960 auch als technischer Redakteur bei Boeing in Kalifornien gearbeitet. Sein Roman Die Enden der Parabel ist unter anderem auch ein Beitrag zur Technikgeschichte. Gravity's Rainbow oder Die Enden der Parabel bezieht ja seinen Titel von der Flugbahn der V-2-Rakete. Herr Dr. Lücken, welche Rolle spielte diese V-2 als Kriegswaffe im Zweiten Weltkrieg?
Die V-2 war ja zunächst einmal eine Rakete, die als erste überhaupt den Weltraum, wie er definiert ist, erreicht hat. Sie verließ also sozusagen unsere Hemisphäre und tauchte dann wieder ein. Das ist etwas Neues, was ihre Kriegswirkung auch beschreibt, denn sie tauchte plötzlich und unvermutet auf. Man sah sie nicht ankommen. Beispielsweise wie die V-1, die Vergeltungswaffe 1, die ja eher ein Flugzeug, eine Drohne war. Die konnte man sehen, wie sie kam und wo sie einschlug, konnte man auch ausrechnen. Bei einer V-2 war das nicht der Fall. Also eine besonders heimtückische Waffe, die plötzlich auftaucht, wie aus dem Nichts. Etwas, was Terror auslöst, was man aber nicht damals nutzen konnte, um gezielt etwas zu treffen. Das war noch nicht möglich. Die Steuerung und die Navigation von der V-2 war kompliziert genug, sie überhaupt in diese Richtung zu bringen. Man konnte nicht genau ein Ziel, was man anvisiert hatte, treffen, aber man konnte eben Schrecken ausüben damit. Und das war auch gewollt, dass man das tat.
Sie zählte ja zu diesen sogenannten Wunderwaffen, die gläubige Nazis, obwohl der Frontverlauf ja nun eine eindeutige Sprache sprach im Jahr 1944, noch in ihrem Glauben an den Endsieg bekräftigte. Inwiefern war diese V-2 wirklich eine technische Innovation?
Die V-2 war eine Flüssigkeitsrakete, die ihren Antrieb aus der Reaktion verschiedener Flüssigkeiten miteinander gewann. Das war auch in der Raketentechnik relativ neu. Vorher gab es Feststoffraketen und unsere klassischen Silvesterböller natürlich. Insofern war das eine völlig neue Technologie, die es so vorher noch nicht gegeben hatte, mit der auch niemand gerechnet hatte. Die Deutschen haben ja immer auf solche Sachen gesetzt, schon im Ersten Weltkrieg bestimmte Dinge entwickelt, mit denen die Alliierten nicht gerechnet haben, die sie dann im Versailler Vertrag 1919 explizit verboten haben. Und dann gab es andere Wege. Man kann schon sagen, dass der Tod und der Waffentod ein Meister aus Deutschland ist. Es gab immer wieder Wege, die da gefunden worden sind. So war das Heereswaffenamt schon in den 20er Jahren dabei, Wege zu finden, schwere Artillerie zu ersetzen, die im Versailler Vertrag beispielsweise verboten war. Und es war vollkommen klar, dass man sich an diese Regeln, die der Versailler Vertrag 1919 aufgestellt hatte, nicht halten wollte. Und da war eben die Raketentechnologie eine von vielen. Es gab auch andere Flugzeuge mit Düsenantrieb, U-Boote, die plötzlich ewig lange tauchen konnten, Flugzeuge mit modernen Flüssigantrieb, die ja sie zu Abfangjägern machen konnte, die viel schneller waren als alle anderen Jagdflugzeuge, Maschinenpistolen, die Sturmgewehre wurden, das Sturmgewehr 44 beispielsweise, all dies sind Dinge, die die Deutschen geschaffen haben, die sie den Alliierten voraus sein ließen, eine Zeit lang zumindest.
Eingesetzt wurde die V-2 gegen London und gegen Antwerpen. Wie effektiv war sie als Kriegswaffe?
Sie war eigentlich als Kriegswaffe nicht effektiv, weil sie eben praktisch nichts erreichte, außer Schrecken. Die Stadt Antwerpen wurde deswegen beschossen, weil sie der Tiefwasserhafen der Alliierten war. Die waren ja im Juni 44 in der Normandie gelandet und hatten aber keinen funktionsfähigen Hafen erobert bis dahin. Alle anderen Häfen waren zu klein oder von den Deutschen zerstört. So war Antwerpen im Herbst 44 erobert, der erste Hafen, über den der Nachschub abgewickelt werden konnte. Und hier ging es darum, das einfach nur zu stören, die Aktion. Das konnte man natürlich damit erreichen. Die Alliierten waren vorsichtig beim Entladen und konnten sich nicht so benehmen, wie sie es sonst getan hätten.
Nun sprachen Sie es an, die Besonderheit der V-2 im Vergleich zur V-1 besteht darin, dass sie eben schneller als der Schall fliegt. Im Roman wird darauf immer wieder hingewiesen, dass man sie nicht kommen hört, sondern dass die Explosion vor der Detonation, vor dem Knall erfolgt. Und der Thomas Pynchon, für den dient das als Bild, um die Kausalkette zu zerstören, also die Ursache und Wirkung außer Kraft zu setzen. Die wird durch diese Waffe quasi entkoppelt. Jetzt nur mal militärhistorisch gesprochen, außer Propaganda, außer, wie Sie sagen, Schrecken, hat dann aber diese Waffe keinen Sinn, weil man kann sie nicht so einsetzen, dass man jetzt ein konkretes Ziel damit zerstört.
Das hätte man später vielleicht gekonnt, wenn man das Navigationssystem verbessert hätte, aber 1944, 1945 war das noch nicht möglich. Waffen, die ähnlich funktionieren, hat es auch sonst schon gegeben. Beispielsweise hatten die Russen ein Geschütz, die sogenannte Radspumm, die so rasant war, sodass der Abschussknall Erst zu hören war, nachdem das Projektil eingeschlagen war. Auch das hat damals in dem Fall die deutschen Soldaten sehr erstaunt. Damit rechnet man einfach nicht. Noch bis in unsere Zeit haben die Amerikaner beispielsweise bei ihrer Landung in Kuwait schwere Schlachtschiffe verwendet, weil die schwere Artillerie haben und hinter dem Horizont postiert, auf den Strand schießen können. Und auch dort ist es so, dass hinter dem Horizont abgefeuert ein schweres Projektil praktisch die Atmosphäre beinahe verlässt und dann auch wie aus dem Himmel gekommen einschlägt, ohne dass man sieht, wo es hergekommen ist. Das ist besonders tückisch, da kann man nichts gegen machen. Bei einer V1 beispielsweise oder bei einem Flugzeug, was ankommt und ein MG abfeuert, da kann man praktisch noch vorweglaufen. Man sieht es hier ungefähr kommen oder hat zumindest die Illusion, dass man das tun kann. Das reicht eigentlich schon aus. Bei einer V2 war auch das nicht mehr möglich. Da kann man eigentlich nur noch in Deckung gehen und warten, bis die etwa knapp 1000 Kilo Sprengstoff eingeschlagen haben.
Welche Mengen dieser Waffe V2 konnte denn Nazi-Deutschland überhaupt noch in dieser Endphase des Krieges produzieren?
Die haben ziemlich viel produziert. Produktion hat ja bis zum Schluss funktioniert. Die Wirtschaft und auch das Nachschubwesen des Dritten Reiches ist deshalb zusammengebrochen, weil es keine Transportmöglichkeiten mehr gegeben hat. Man konnte also nichts mehr von A nach B transportieren. Und das hatte man ja begonnen und bewusst dezentral Strukturen aufgebaut. Das war dann irgendwann nicht mehr möglich, aber solange es ging, also bis in den März 1945 wurde produziert. Ich kann jetzt keine genaue Zahl nennen. Gehen wir mal von etwa 10.000 Objekten aus, die hergestellt oder in Teilen hergestellt worden sind. Das war schon möglich. Da hatte man ja auch Möglichkeiten, entsprechende Kräfte einzusetzen.
Wie muss man sich denn die Monate von Mai bis August 1945 in Deutschland vorstellen?
Das Deutsche Reich hatte ja bedingungslos kapituliert, wie es die Alliierten in ihren Konferenzen vor dem Krieg verabredet hatten. Das war am 8. Mai 1945 passiert. Und damit war eigentlich alles zusammengebrochen, was in Deutschland an Staatlichkeit geherrscht hat. Es gab eine Zeit lang noch eine provisorische Regierung, die Regierung Dönitz, die in Flensburg regierte, aber die mussten ihr Herrschaftsgebiet mit einem Stadtplan abstecken, so klein war das.
Das reichte aber immerhin noch, um Todesurteile zu verhängen.
Das reichte aus, weniger an Deutschland, vor allen Dingen in den besetzten Ländern Norwegen und Dänemark und auch in Teilen der Niederlande. Dort sind noch Todesurteile vollstreckt worden, das stimmt. Aber ansonsten gab es keine staatliche Gewalt mehr. Die Alliierten haben dann spätestens auf der Konferenz von Potsdam alle staatliche Gewalt in Deutschland übernommen. Das Land war aufgeteilt, das Deutsche Reich war aufgeteilt in verschiedene Besatzungszonen, wie man das vorher verabredet hatte. Das dauerte eine Weile, bis das vollzogen werden konnte, weil die Truppen so weit marschiert sind, wie sie gekämpft haben. Also das heißt, die Alliierten, die Westalliierten waren bis an die Elbe vorgerückt, bis nach Torgau. Die Engländer standen oben in Wismar an der Ostseeküste und die Russen auch an der Elbe und hatten vor allen Dingen Berlin erobert. Dann war verabredet, dass man Berlin fortan einen Vier-Mächte-Status geben wird. Also man musste sich da die Besatzungszonen teilen und die anderen Zonen ebenfalls. Die Russen konnten ein Stückchen vorrücken bis nach Thüringen und die Amerikaner und Briten zogen sich zurück. Wismar beispielsweise an der Ostseeküste, wo man schon wieder das Bankwesen in Gang gebracht hatte, weil der Stadtkommandant ein Banker gewesen ist. Da wurde dann die Bank sofort verstaatlicht, nachdem die Russen einmarschiert waren. Damit konnte man alliierterseits nicht rechnen. Diese Aufteilung in die Besatzungszonen haben die Deutschen natürlich unterschiedlich empfunden. Ist die Frage, was sie überhaupt wussten. Es gab ja auch keine zentralen staatlichen Zeitungen mehr, nur die Ankündigung der Alliierten. Es wurde als das empfunden, was man lange gesagt hat, die Stunde Null. Das war es natürlich nicht, weil bestimmte Dinge fortwirkten aus der Zeit davor. Aber man hat es so empfunden, dass die Zeit, wo praktisch die Uhren auf Null gestellt waren, wo alles, was man bisher geglaubt hat, nicht mehr gegolten hat. Es war auch eine moralische Katastrophe, weil die Verbrechen aus den Konzentrationslagern sich langsam rumsprachen. Die Bevölkerung, die in der Nähe von Konzentrationslagern lebte, wurde dorthin geführt beispielsweise, nahm das zur Kenntnis. Die Soldaten kamen Stück für Stück aus der Gefangenschaft zurück und erzählten von den Dingen, die sie erlebt haben oder auch nicht. Manchmal wurde ja geschwiegen bis in die 60er Jahre. Es war eine Zeit des absoluten Umbruchs und das wurde auch so empfunden. Man hat es ja als Stunde Null bezeichnet oder einfach als der Zusammenbruch.
Und die Wirklichkeit der Konzentrationslager, die hängt auch ganz eng mit dieser Rakete V2 zusammen. Denn gefertigt wurde die Zweier in Nordhausen in der Mittelwerk GmbH, unter anderem von Insassen des Mittelbau Dora, also einer Außenstelle des Konzentrationslagers Buchenwald, wohin uns Roman und Hörspiel ja auch entführen. Unter welchen Bedingungen fand diese Fertigung statt?
Es gab ein ausgeklügeltes System der Zwangsarbeit und der Arbeit von nicht freiwilligen Arbeitskräften, sei es Kriegsgefangene, sei es Zwangsarbeiter, überwiegend aus Osteuropa, seien es Kontraktarbeiter aus Westeuropa, die man aber auch als Zwangsarbeiter führen konnte, und als KZ-Häftlingen. All dies wurde zusammengeführt, anders wäre die Kriegswirtschaft nicht mehr aufrechtzuerhalten gewesen. Die Männer waren an der Front, die Frauen übernahmen die Aufgaben zum Teil Anfang des Krieges. Irgendwann kam man auf die Idee, dass man die anderen Arbeitskräfte des ganzen Kontinents dafür ausplündern konnte. Die wurden unter erbarmungswürdigen Umständen gehalten, ganz unterschiedlich. An unterster Stufe standen die Konzentrationslagerhäftlinge. Den Zwangsarbeitern ging es manchmal etwas besser, aber auch nicht immer. Sie lebten zum Teil monatelang in dem Stollen, kriegten also überhaupt keine Sonne, keinen Sauerstoff, gar nichts und hatten natürlich auch rasend viele Verluste. Über ein Drittel der dort eingesetzten Zwangsarbeiter hat diese Zeit nicht überlebt.
Also klebte an dieser Rakete schon Blut, bevor sie abgeschossen wurde?
Schon vorher, in Peenemünde, waren Zwangsarbeiter eingesetzt worden. Das war also Teil des Systems. Ohne diese Zwangsarbeit ist das Dritte Reich nicht denkbar. Und so lange hätten sie auch diesen Krieg nicht durchgehalten.
Nun spucken durch diese Zone, wie Pinschen das Deutschland unmittelbar nach Kriegsende nennt, jede Menge Displaced Persons. Wie muss ich mir das vorstellen, 1945 im Sommer?
Das waren dann die ehemaligen Zwangsarbeiter. Hauptsächlich aus dem Osten, aber auch entlassene Kriegsgefangene, die nun niemand mehr hatten, der sich um sie kümmerte. Vorher waren sie in Lagern, waren sozusagen unter Kontrolle. Jetzt sollten sie repatriiert werden, wie der Begriff war, in ihre Heimat gebracht werden. Aber das dauert natürlich eine Weile, bis sowas in Gang kommt. Einige Länder, beispielsweise die Sowjetunion, war auch gar nicht daran interessiert, die Leute zurückzubekommen, weil sie für sie Verräter gewesen sind. Jeder sowjetische Soldat, der in Gefangenschaft geraten ist, war ein Verräter. Zunächst einmal muss erklären, warum er in Gefangenschaft geraten ist. Und so ist es bei Zwangsarbeitern auch. Die mussten erklären, wie das passiert ist, dass sie im Feindesland gearbeitet haben. Also hielten sie sich noch eine Weile in Deutschland auf und versuchten dort quasi durchzukommen. Manche taten das, indem sie Gewalt ausübten, auch gegenüber Deutschen. Andere wiederum waren einfach zu schwach, so etwas zu tun überhaupt.
Zu den fantastischsten, aber auch visionärsten Stellen des Romans und des Hörspiels zählen sicherlich die Hereros, das Schwarzkommando unter Oberst Enzian. Was können Sie uns als Militärhistoriker über die Geschichte der Hereros erzählen, die bei Pinschen so eine große Rolle spielen?
Ja, hat mich überrascht, dass Sie da bei ihm vorkommen, weil in der Zeit, als der Roman geschrieben wurde, kein Mensch über die Hereros sprach. In Deutschland hat man diesen Völkermord an den Hereros, der inzwischen auch eingestanden wird, ja, lange nicht anerkannt und auch damals nicht. Es war einfach nur ein mehr oder weniger kurioser Zwischenfall in der deutschen Geschichte. Die Kolonialgeschichte wird ja auch erst in unseren Tagen überhaupt wahrgenommen. Damals in der Zeit, als der Roman geschrieben wurde, war das anders. Insofern hat mich das überrascht. Nun waren die Hereros damals von den Deutschen in einem Krieg bekämpft worden. Es hat einen Völkermord in der Omaheke-Wüste gegeben, über vermutlich 30.000 Tote, die Deutschen verursacht haben, indem sie die Hereros von den Wasserstellen vertrieben haben, gehen auf das Konto der Deutschen, so dass Pinschen davon ausgehen konnte, dass die Hereros eine Rechnung mit den Deutschen noch offen hatten. Nicht alle Hereros, gab auch welche, die mit den Deutschen zusammengearbeitet haben.
Und das sind im Grunde ja dann auch die Väter des Schwarzkommandos. Jetzt zählt zu den Spielorten von Hörspiel und Roman auch die Konferenz von Potsdam. Die fand statt vom 17. Juli bis zum 2. August 1945 im Schloss Cäcilienhof bei Potsdam. Die Besonderheit war, dass das die erste Konferenz war, an der neben Stalin statt des abgewählten Churchills nun der neue britische Premier Clement Attlee teilnahm und statt des zwischenzeitlich verstorbenen Präsidenten Roosevelt Harry S. Truman. Welche Bedeutung hatte diese Konferenz von Potsdam? Was wurde da entschieden?
Die Konferenz von Potsdam sollte eine Nachkriegsordnung vereinbaren. Es gab ein paar Dinge, die auf der Tagesordnung standen, vorzugsweise wie es mit dem Land Polen umzugehen ist, das ja als allererstes von den Deutschen überfallen wurde. Dann waren andere Regelungen zu treffen, Iran beispielsweise, der Iran war besetzt worden, wie geht man damit um? Es ging darum, wie verhindert man, dass Deutschland in Zukunft wieder ein militaristisches Land wird. Man wollte Absprachen treffen, wie man die Entmilitarisierung und die Umerziehung der Deutschen in die Wege leitete und auch wie die Besatzungszonen zueinander aufgestellt sein sollten, denn an der Gesamtverantwortung aller Siegermächte am Schicksal Deutschlands hielt man fest. Die Aufteilung in Zonen und die Aufteilung in neue deutsche Staaten, BRD und DDR beispielsweise, war damals noch nicht vorgesehen, auch nicht zu erkennen.
Welche Rolle spielten Wissenschaftler für den Bau der V2? Im Roman ist es ja der pädophile Franz Pögler, der seine Kenntnisse als Kunststoffspezialist einbringt.
Wissenschaftler nehmen natürlich Chancen wahr, wenn sie die bekommen. Heute sind es Drittmittel beispielsweise, die an den Universitäten verteilt werden. Im Dritten Reich war das die staatliche Förderung, die man plötzlich bekam. Auf diese Weise konnte man bisher nur im Kopf vorhandene Pläne umsetzen. Das trifft ja die Raketenforscher einerseits, andererseits aber auch die, die sich um die Atomwaffe gekümmert haben, die Atombombe. Die haben sich dann offensichtlich dagegen entschieden. Und wie man heute weiß, die Arbeiten an der Atomwaffe verzögert, sodass sie bis zum Kriegsende nicht mehr fertig wurde. Aber die Raketenspezialisten hatten da weniger Bedenken. Das war auch in anderen Bereichen so. Das geht bis hin auch zu Geisteswissenschaftlern, Dichter und Schriftsteller, die auch ihre Chancen wahrgenommen haben und dann gut besoldet sozusagen ihre Texte abgelassen haben.
Wer sind die Väter der V2?
Die Väter sind die Raketenforscher der 20er Jahre, Obert beispielsweise, aber vor allen Dingen natürlich Werner von Braun, der sich dann quasi an die Spitze gesetzt hat als technischer Leiter in Peenemünde und auch später im Mittelbau Dora und dieses Vorhaben, industriell gesprochen, in die Serienreife gebracht hat und später dann noch eine ganz andere Karriere gemacht hat, indem er Peenemünde und Mittelbau Dora in die Vereinigten Staaten gewisserweise mitverlegt hat und ein US-amerikanisches Peenemünde in Cape Canaveral mitgeplant hat.
Inwiefern war denn dann die V2 Voraussetzung für das amerikanische Weltraumprogramm und die Mondlandung von 1969?
Eine der Voraussetzungen der Mondlandung lag sicherlich in der V2. Nun hat man allerdings dort in der Arbeit zusammen mit amerikanischen Raketenexperten sehr schnell diesen Bereich hinter sich gelassen. Aber trotzdem, gewisse Grunderfahrungen waren damit gewonnen. Es gab eine Karikatur in einer englischen Zeitung damals, wo ein Einschlagtrichter zu sehen war. Und der Untertitel war The First Step to the Moon, war halt dieser Einschlag einer Rakete in London. Das ist sehr sarkastisch gesehen, aber vielleicht kann man es so sehen.
Nun beginnt der Roman mit einem Zitat von Werner von Braun. Pynchon zitiert ihn da und lässt Werner von Braun sagen, die Natur kenne keine Vernichtung, sondern nur Verwandlung. Aber dieser Werner von Braun hat sich natürlich von einem Top-Nazi-Wissenschaftler in den Vater des amerikanischen Weltraumprogramms verwandelt. Wie konnte das geschehen? Wie konnte eine demokratische Öffentlichkeit eine solche Verwandlung vor ihren Augen hinnehmen? Warum regte sich da kein Widerspruch?
Das ist wohl nur zu sehen vor dem Hintergrund des Kalten Krieges, der ja auf der Potsdamer Konferenz schon begann, weil sich die großen drei dort eben bekanntlich nicht einigen konnten und der Nachkriegsgegensatz dort begann. Die Atombombe war ursprünglich ein Privileg der Amerikaner, die anderen hatten die nicht. Alle anderen zogen aber dann im Laufe der 40er Jahre nach und dafür braucht man Trägersysteme, wie man das heute nennt. Man brauchte so eine Rakete, um Atomwaffen zu transportieren. Also war diese V-Waffe plötzlich für ganz andere Dinge gefordert. Und natürlich der Wettlauf zum Mond, der etwas später dann begann mit Juri Gagarin, der als erster Mensch um die Erde geflogen ist. Das ist dann ein zweiter Wettlauf, der nicht militärisch konnotiert ist, obwohl auch das eigentlich. Man hat ja diese berühmte Teflonpfanne, die beschichtete Pfanne, die auch ein Abfallprodukt der Weltraumtechnik ist. So gab es auch Abfallprodukte, die sich für die Rüstungsindustrie verwerten ließen.
Jetzt ist ein Großteil der Romanhandlung in der Zone angesiedelt von die Enden der Parabel Gravity's Rainbow und wir erleben, wie verschiedene Geheimagenten aus Russland, aus Großbritannien, aus den USA auf die Suche gehen nach einer Rakete, die es vielleicht gar nicht gibt mit der Produktionsnummer 00000 und einem Schwarzgerät, aber in der Realität kam es tatsächlich zu einem Wettlauf um diesen deutschen Raketenwissenschaftler. Wie sah das aus?
Die Amerikaner und die Sowjets als Erste, dann aber auch die Engländer und später sogar die Franzosen haben sich bemüht, die Namen und die Adressen und die Aufenthaltsorte der ehemaligen Raketenspezialisten des Dritten Reiches ausfindig zu machen, insbesondere dann, wenn sie sich auf dem Gebiet ihrer eigenen Besatzungszone befanden und versuchten, Arbeitsgruppen zusammenzustellen, die erst in Deutschland und später dann in den Heimatländern der Besatzungsmächte arbeiteten.
Was hatten die im Angebot?
Die konnten dann quasi ihre ursprünglichen oder ihre alten Vorstellungen und Träume unter neuen Bedingungen fortsetzen. Werner von Braun mag sein, dass er ursprünglich an die Mondlandung gedacht hat und dann diesen Umweg eingegangen ist über Peenemünde und Mittelbau Dora, konnte dann in den Vereinigten Staaten unter weit besseren Bedingungen und auch mit sehr viel anderen Möglichkeiten konnte er quasi seinen Traum weiterträumen und auch zur Realität bringen. Und so haben es die anderen sicherlich auch gesehen. Jeder Wissenschaftler macht weiter, wenn er die Möglichkeiten dafür gibt.
Einstein befürchtete eine deutsche Atombombe. Wie dicht waren denn die Nazis an der Bombe?
Sie waren zeitweilig relativ dicht dran, in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Im Zweiten Weltkrieg sind in gewisser Weise die Rohstoffe ausgegangen. Da wäre es nicht möglich gewesen, so eine Atombombe zu bauen, auch weil sie die Möglichkeiten nicht hatten, die die Amerikaner in Los Alamos dann hatten, und so viele Wissenschaftler auf einen Fleck zu bringen, die dann diese Atombombe auch planen und umsetzen konnten. Das wäre nicht möglich gewesen. Aber wenn man sich anders orientiert hätte, 1939, und mehr Gewicht darauf gelegt hätte, wäre das sicherlich auch möglich gewesen. Das denke ich schon. Diese Forschung war ja zunächst einmal auch von Hitler behindert worden. Lange Zeit hat er geglaubt, er könne den Zweiten Weltkrieg ganz mit konventionellen Kräften, mit ganz konventionellen Mitteln gewinnen. Und zunächst musste er dann quasi überzeugt werden, diese Waffen zuzulassen. Das hat er dann irgendwann getan, aber lange Zeit hat das eben behindert. Und er hatte kein Verständnis für solche quasi Hirngespinste von Wissenschaftlern.
Lassen Sie uns eines noch mal ganz scharf in den Fokus rücken. Wie impliziert waren diese Raketenwissenschaftler, die an der V2 forschten, arbeiteten, in den Holocaust, in die Konzentrationslager, in die Vernichtungslager, in die Zwangsarbeiterlager?
Das fand ja vor ihrer Nase statt. Sie müssen das gesehen haben, Mittelbau-Dora auch schon in Peenemünde. Wenn die Sollleistungen nicht stimmten, dann haben sie sich sicherlich mit der aufsichtsführenden SS in Verbindung gesetzt, dass man die Leute mehr antreibt. Also die werden das schon ganz genau gewusst haben, was da passiert ist. Man kann das in Peenemünde ja auch heute noch quasi erkennen, dass es verschiedene Stufen von Menschen dort gegeben hat, die Ingenieure und die deutschen Angestellten in der obersten Stufe, die dann auch hin und wieder mal Badeurlaub dort gemacht haben an der Ostsee, dann die Zwangsarbeiter in der zweiteren Stufe und dann die KZ-Häftlinge und Kriegsgefangene als unterste Kategorie dort, die eigentlich nur mühsam am Leben gehalten worden sind. Es galt ja das System Vernichtung durch Arbeit, das wurde dort praktiziert und das haben natürlich alle mitgekriegt. Wer Augen hatte, um zu sehen, konnte das sehen.
Nun ist der 6. August 1945 eine Zäsur, Abwurf der Atombombe über Hiroshima. Als Militärhistoriker, was bedeutet die Atombombe in der Geschichte der Waffenentwicklung?
Das war eine Waffe mit bisher unvorhergesehener Zerstörungskraft, wo man eine ganze Stadt mit einer einzigen Bombe zerstören konnte, Zehntausende von Menschen ums Leben kommen ließ und Verheerung anrichtete, ein ganzes Gebiet lange Zeit unbetretbar machte. Das hat es so vorher noch nicht gegeben. Man konnte natürlich eine Stadt anstecken. Das war relativ aufwendig und man konnte sie danach auch gleich wieder betreten. Das war alles bei einer Atombombenexplosion nicht möglich. Das ist eine ganz andere Attitüde als das, was vorher da gewesen ist.
Vielen Dank, Dr. Sven Lücken vom Deutschen Historischen Museum Berlin.